Ja, guten Morgen und ganz herzlich willkommen. Ich muss mich vielleicht zuerst mal, bevor wir wirklich über die Vorlesung reden, entschuldigen, dass einer von diesen beliebten Podcasts schiefgegangen ist, eigentlich anderthalb. Weil der von der letzten Vorlesung ist leider wirklich verloren gegangen und von der Vorlesung vorher ist ein Stückchen, oder zwei Drittel der Vorlesung eigentlich fast weg. Es tut mir sehr leid, hängt damit zusammen, dass gleichzeitig zwei Software-Upgrades da angekündigt wurden, die beide so klangen, als wäre es vollkommen harmlos, die zu installieren, und gerade die Kombination der beiden, also bei PowerPoint und bei der Profcast-Software, die verträgt sich leider nicht. Also ich habe mir inzwischen einen Workflow überlegt, mit dem ich da um dieses Problem rummanövrieren kann im Moment. Der hat bei einer anderen Vorlesung auch funktioniert, also hoffen wir mal, dass es jetzt wieder geht. Inhaltlich geht es jetzt natürlich ins letzte große Kapitel. Das Semester ist ja nicht mehr sehr lang. Und das wird diese Vorlesung und die nächste Vorlesung sein. Die Überschrift steht groß drüber, Computer Supported Cooperative Learning. Also wenn sich jemand die Mühe gemacht hat, das zu vergleichen mit dem Ablauf, wie es früher mal war in der Vorlesung, als sie früher gehalten wurde, wird man feststellen, dass der Bereich ein bisschen ausgebaut worden ist im Vergleich zu früher. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Also ein Effekt ist, dass das tatsächlich ein Bereich ist, der, denke ich, aktuell ist und in dem eine Menge Aktivität passiert. Das zweite ist, dass wir gerade in dem Bereich eine Kooperation eigentlich versuchen zu pflegen mit einem Lehrstuhl aus der Psychologie, nämlich mit dem Lehrstuhl von Herrn Fischer, wo eine ganze Menge Know-how in dem Bereich da ist und wir auch gemeinsam arbeiten. Und ganz konkret ist es auch so, dass die Forschungsthemen, die Frau Streng verfolgt, eben auch sich in dem Bereich bewegen. Und darum dachten wir, es ist ganz sinnvoll, das auszubauen. Und das wird jetzt heute vielleicht noch nicht so im Mittelpunkt stehen, aber in der nächsten Vorlesung kommen wir dann auch relativ nah an Themen ran, wo man dann ganz konkret mit Projekt- oder Diplomarbeiten selber auch einsteigen könnte und daran mitarbeiten. Durchaus auch in Zusammenarbeit mit der Psychologie natürlich. Ja, von der Gliederung her, wie gesagt, ist die Gliederung für zwei Vorlesungseinheiten. Heute wird es vom Stoff her die ersten vier Bereiche umfassen, also bis 8.4, und die letzten drei sind dann für die nächste Woche. Es geht generell um Gruppen, um Zusammenarbeiten in Gruppen, deswegen zuerst mal ein Einstieg, was ist überhaupt Kommunikation in Gruppen, so ein bisschen theoretischer Hintergrund. Dann die Begriffe CSCL vor allem, die Abkürzung für Computer Supported Cooperative Learning und das verwandte Gebiet CSCW, was ist das? Und dann zwei spezielle Themen für heute noch, das eine, welche Koordinationswerkzeuge fürs gemeinsame Arbeiten gibt es und wie werden die in kooperative Lernräume integriert, die wirklich über Computernetze meistens vermittelt sind, also rein im Computer existieren und virtuell sind. Und mit der weiteren Fortsetzung dann in der nächsten Woche gehen wir sozusagen ein bisschen raus aus diesem stark computerzentrierten Blickfeld und schauen mehr an, was machen Menschen eigentlich, die kooperativ lernen wollen, und schauen auch rein physikalische Lernräume an, die computerunterstützt sind. Das ist dann dieser Abschnitt 8.5. Und dann ein Spezialgebiet, was wirklich jetzt eben an die Kooperation, die Frau Streng betreibt, anschließt, nämlich das Thema Kollaborationsskripte, was ich dann erklären werde, und abschließend so ein bisschen Überblick, wo man sozusagen Erfahrungen publiziert hat, wie denn wirklich diese Anwendungen funktionieren in der Praxis, was es auch Evaluierungen gibt. Von der Literatur her gibt es ein Buch, das, nicht ganz aktuell, aber doch ziemlich auf einem vernünftigen zeitlichen Stand ist, das sehr umfangreich ist, ein unglaublich dickes Literaturverzeichnis hinten dran hat und eigentlich die Zusammenstellung von Artikeln verschiedener Autoren sind. Und das ist mit Sicherheit ein ganz vernünftiger Überblick über das Gebiet, auch wenn man sich einlesen will, dieses CSCL-Kompendium. Ich habe aus dem nur einzelne Kapitel jeweils zur Grundlage der Vorlesung gemacht und versucht, die da auch anzugeben. Ja, Gruppen, Kommunikation und Kollaboration. Was ist denn eine Gruppe überhaupt? Also es geht um soziale Gruppen zunächst mal. Und da kommt man natürlich ganz schnell in das Gebiet irgendwie einerseits der Soziologie vielleicht ein bisschen rein, aber vor allem der Sozialpsychologie. Was bedeutet das für einen Menschen, in der Gruppe zu sein, statt Einzelkämpfer zu sein, statt für sich zu stehen. Und eine Feststellung ist schon mal klar, so eine Gruppe hat verschiedene Rollen. Also für den Einzelnen gibt es Auswirkungen, dass er in einer Gruppe ist. Meistens ist man in verschiedenen Gruppen gleichzeitig. Und es gibt natürlich auch die globalere Sicht, dass eine Gesellschaft zum Beispiel darauf angewiesen ist, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, Organisationen gibt. Also im gewissen Sinn ist ja sowas wie eine Universität eben auch eine Gruppe in der Gesellschaft zum Beispiel. Ja, was tut eine Gruppe? Da gibt es zwei Ebenen, die hat man jetzt hier schon so ein bisschen gesehen, aber es gibt vielleicht auf das Individuum bezogen auch nochmal zwei ein bisschen anders gelagerte Ebenen. Nämlich einerseits die Ebene, die hier sozio-emotional genannt wird, also was bedeutet das für mein eigenes Befinden in so einer in so einem sozialen Netz drin zu sein. Und das zweite ist die rein sachliche Ebene, also wie kann ich Arbeitsaufgaben bearbeiten. Ja, und auf der sozio-emotionalen Ebene ist eine Gruppe natürlich zunächst mal assoziiert mit Wir-Gefühl, also nicht ich, sondern wir, mit einer Einbettung, einer Stärkung auch ein bisschen des Selbstbewusstseins vielleicht. Eine Gruppe hat Selbstregulierungsmechanismen, die bestimmte Normen und Werte formt und auch den einzelnen Teilnehmern vermittelt. Und für den Einzelnen ist die Gruppe auch insofern tragend, als er eben Unterstützung erfährt, sei es in Motivation, sei es irgendwie in Hilfe in Ausnahmesituationen. Umgekehrt natürlich muss er die entsprechende Dienstleistung sozusagen den anderen auch erbringen. Auf der sachlich-instrumentellen Ebene ist es einfach so, dass eine Gruppe schlicht sich zum Beispiel Arbeit teilen kann. Das kennt man, wenn ein großer Berg Arbeit da ist, der wirklich teilbar ist, wenn wir gleich darüber reden, dann können natürlich verschiedene Leute parallel dran arbeiten, dann geht es schneller. Wissensvermittlung ist auch was in der Gruppe vorstellbar ist, allerdings ein Thema, über das wir dann im Detail reden müssen. Wissenserarbeitung wäre vielleicht was, das ein bisschen besser dafür passt. Und wir haben ja schon festgestellt, dass Wissen nur in Grenzen wirklich so vermittelt werden kann, so wie wir es hier immer wieder versuchen in Vorlesungen, sondern dass es zum großen Teil eigentlich selbst erarbeitet werden muss. Und das passiert natürlich schon in Gruppen. Kein Zufall, dass wir immer in Übungsgruppen arbeiten und dass es Projektteams gibt. Verschiedene große Gruppen, die sich gegenseitig eben auch stützen beim Wissenserwerb. Ja, es gibt in der Soziopsychologie natürlich auch so Kriterien einfach. Was ist denn jetzt eigentlich eine Gruppe? Wie kann ich die definieren? Im Gegensatz zu flüchtigen Interaktionssituationen. Also ich treffe ja viele Leute und rede mit denen. Und da ist die Frage, gehören die jetzt eigentlich zu einer Gruppe, in der ich drin bin oder nicht? Und wenn man die Kriterien hier durchschaut, ist das Wichtigste die Kommunikation innerhalb der Gruppe. Also eine stark integrierte Gruppe hat ständige Kommunikationsmöglichkeiten. Die stehen quasi dauernd in Kontakt miteinander. Also ein klassischer Fall wäre eine Familie zum Beispiel oder auch ein Team am Arbeitsplatz, das sich irgendwie jeden Tag im Wesentlichen unter den gleichen Bedingungen trifft und wo man jederzeit den anderen sprechen kann. Dass zumindest die Kommunikationsmöglichkeit da ist, was natürlich nur bei relativ wenigen Leuten zu realisieren ist. Also ich kann nicht in vielen solchen Gruppen so intensiv drin sein. Das heißt, es funktioniert nur bei Kleingruppen und ist dementsprechend auch ja, noch ein Kriterium, mit dem man Kleingruppen und Großgruppen unterscheiden kann. Wie groß eine Kleingruppe sein darf, da scheinen die Angaben in der Literatur sich sehr zu unterscheiden. Ob das jetzt plus 10 sein können oder ob es auch eine Kleingruppe von 50 gibt. Aber dieses Kriterium ständige Kommunikation legt natürlich schon nahe, dass es das wahrscheinlich so bei 10, 12 irgendwo so eine Obergrenze ist, zumindest wenn man es sehr intensiv haben will. Dann eine zweite Sache, Abgrenzung von der Umwelt und innere Strukturierung. Also eine Gruppe hat Mechanismen, wo man sagt, das ist zum Beispiel der Gruppenleiter oder auch irgendwelche anderen Kennzeichen der Gruppe. Das geht bis dahin, dass die Gruppe zum Beispiel auch äußerliche Kennzeichen hat. Also denken Sie zum Beispiel an die Schulen in vielen Ländern, in Deutschland nicht, wo man eine Schuluniform trägt. Das ist eine ganz klare Identifikation sozusagen mit dieser Gruppe, eine Abgrenzung von der Umwelt, wo man eben sagt, ich gehöre zu dieser einen Gruppe dazu. Und innere Strukturierung von der Schule gibt es natürlich genauso. Da gibt es die Klassen und dann gibt es auch noch einen Klassensprecher und alle diese Dinge. Also ein klarer Fall von der Gruppe. was dann impliziert, dass es so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt und eben Zusammenarbeit und wechselseitige Unterstützung. Das sind eigentlich Dinge, die von den ersten beiden Kriterien fast abgeleitete Folgen sind. Was man auch noch kennen sollte als Begriff, ist der Unterschied zwischen Primärgruppen und Sekundärgruppen. Primärgruppen sind die, die fast unvermeidlich sind, die irgendwie jeder hat und die sehr intensiv sind und die auch eben eine hohe Bindung auf der emotionalen Seite bedeuten, also im Wesentlichen Familie und ganz enger Freundeskreis. Und womit wir hier zu tun haben, sind Sekundärgruppen. Das sind Gruppen, die mehr oder minder zufällig gebildet werden. Und dementsprechend muss die Gruppenstruktur sich natürlich aufbauen. Während das in der Familie sich irgendwie von selber aufbaut, wenn man zum Beispiel Kinder kriegt oder so, sind Rollenverteilungen zum Beispiel ziemlich klar. Da ist es hier so, dass wir in den Lerngruppen was tun müssen dafür, dass wir den Beziehungsaufbau unterstützen. Insbesondere bei virtuellen Gruppen ist es zunächst mal überhaupt nicht klar, was die Rolle des Einzelnen ist, wieso die Leute überhaupt zusammen sind, wie sehr müssen sie sich denn gegenseitig kennen. Das können ja Leute sein, die geografisch weit verstreut sind. Da stellt sich schon mal so eine ganz einfache Frage. Will ich denn, dass die sozusagen informell miteinander kommunizieren können, dass die viel übereinander wissen, über den reinen Lernkontext hinaus oder nicht? Das ist zum Beispiel eine Frage, die sich ein Designer von einer kollaborativen Lernanwendung stellen muss. Und dieser Hintergrund hier deutet zumindest in die Richtung, dass wenn man eine echte Gruppe haben will, die sich als Gruppe versteht, wie sonst in sozialen Netzwerken auch, dass es dann möglicherweise zu kurz gedacht ist, dass man die bloß als irgendwelche schematisierten Icons auf dem Bildschirm erkennt, die anderen Gruppenmitglieder. Ja, was ist eine Gruppenstruktur? Da freut sich der Informatiker, weil die Bilder, die da gemalt werden, von den Psychologen Kommunikationsnetze genannt werden. Das sind aber natürlich ganz andere Kommunikationsnetze, als wir sie in der Informatik kennen. Aber so das, was wir in der Informatik eine Netztopologie nennen, das wird dort auch aufgezeichnet, allerdings ein klein wenig anders benannt zum Teil. Das wären also so Grundstrukturen als Kommunikationsnetze, wobei die Punkte jetzt hier Personen sind und die Striche dazwischen sind Kommunikationsbeziehungen. Also wer redet mit wem? Eine klassische Struktur ist das Rad. Das heißt, es gibt eine, Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, einen Hub, also einen in der Mitte, also die Narbe des Rads, in dem alles zusammenläuft und es redet von den Gruppenmitgliedern keiner direkt mit dem anderen, sondern es geht immer vermittelt über eine zentrale Stelle. Das heißt, wir haben also zum Beispiel bei einer Lernanwendung die Idee, es gibt einen Lehrer und ganz viele Schüler und die Schüler kommunizieren eigentlich nur mit dem Lehrer, nicht untereinander und der Lehrer gibt Aufgaben an die Schüler, nimmt die Ergebnisse wieder auf, kann durchaus das auch integrieren und das Gesamtergebnis dann an die Schüler weitergeben, aber es läuft zentral über eine Stelle. Ein Kreis ist eine eher dezentrale Struktur, da ist also nicht unbedingt jemand so stark hervorgehoben, wobei hier also angedeutet ist schon, dass es schon die Möglichkeit geben kann, dass man einen Kreis hat und dann an den angeschlossen eine spezielle Kommunikationsbeziehung. Und so kann es natürlich auch alle möglichen Hybridformen geben. Man kann sich so einen Kreis auch vorstellen, dass der mitten im Rad sozusagen kombiniert wird. Da einer in der Mitte ist, der mit allen redet. Aber jetzt der klassische Kreis heißt, es reden immer zwei miteinander. Das trifft man im Alltag eigentlich auch relativ oft, so in bekannten Kreisen eben. Man sagt dann einen Bekanntenkreis. Das heißt, ich habe einen Bekannten, der hat wieder einen Bekannten. Und in der Regel ist es so, dass ich mit meinem Freund rede, der redet mit seinem Freund und man sagt ja auch oft irgendwie, die Freundin meiner Freundin hat die und die Erfahrung gemacht. Das ist genau so eine Struktur und die ist schwer zu unterscheiden von der Kette, weil da unten ja bloß ein Stück fehlt. In der Regel ist es aber schon so, erfährt man auch dass in der Praxis, dass sich solche Strukturen oft auch wieder schließen und vielleicht nicht ganz so schön als dieser Kreis, da gibt es auch noch irgendwie Abkürzungen, sozusagen Querbeziehungen, aber das ist eine Struktur, die durchaus in der Praxis häufig passiert. Ganz nah zur Kette und eine Kette ist einfach bloß ein Kreis, der halt nicht ganz geschlossen ist, aber die gibt es auch an vielen anderen Stellen. Es gibt zum Beispiel Kommandoketten, wo eben wirklich ein Befehl weitergereicht werden muss, was mehr oder minder gut funktioniert. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine Einstellung unterschreibe, was ich gerade jetzt vorher gemacht habe, Da muss die zuerst ans Department gehen, dann ans Dekanat, dann ans Personalreferat und dann wird es letztlich von der Hochschulleitung irgendwie im Auftrag unterschrieben. Das heißt, da kann ich nicht direkt für die Uni unterschreiben, sondern es muss zuerst so eine ganze Kommunikationskette durchlaufen werden und es geht die gleiche Kette wieder zurück. Oder eine Telefonkette wäre auch so ein Beispiel, eine Kommunikationskette. Was sehr sinnvoll ist natürlich, die Kette anzuordnen, weil wenn jeder mit jedem reden würde, dann wird es einfach kompliziert. Ja, stellen Sie sich vor, Telefonkette hat man so als Eltern von Schülern immer, dass wenn irgendwas ist, dass die zu spät vom Skilager heimkommen oder so, dann ist eine Telefonkette angelegt, dass jeder weiß, wen er anrufen muss, um eine Nachricht, der Bus kommt eine Stunde später, weiterzureichen. Und wenn ich alle anrufen müsste, alle 30 oder so, das wäre natürlich furchtbar. In der Kette ist einfach der Kommunikationsaufwand geringer. Darum macht man sowas. Ja, und die sozusagen am stärksten vernetzte Struktur, die heißt ja einfach Netz, voll vermascht, sagt man auch manchmal in der Informatik, dass also jeder mit jedem in Kommunikationsbeziehung, was natürlich heißt, dass der Kommunikationsaufwand enorm steigt und dass das nur in relativ kleinen Gruppen vernünftig geht, weil es eben bei n Teilnehmern jeder n-1 Partner zu bedienen hat sozusagen. Wenn man anschaut, wofür die gut sind, dann ist so eine Radstruktur zum Beispiel eine stark zentralisierte Struktur effektiv, wenn die Aufgaben nicht zu schwierig sind und auch leicht teilbar sind. Also zum Beispiel, ich will eine Literaturrecherche machen über ein wohlstrukturiertes Gebiet und habe hier 5 Leute und es gibt irgendwie auch 5 Kapitel, dann kann ich sagen, der eine macht das für die Programmiersprache Java, der zweite für die Programmiersprache Sharp, der dritte für die Programmiersprache, was weiß ich was, C, haben die gleiche Aufgabe und am Schluss, welche Sprachkonstrukte gibt es da für Schleifen oder so, und am Schluss setzt man es zusammen und vergleichen das. Das funktioniert prima und ist auch wirklich effektiv und besser, als wenn jeder mit jedem reden würde. Was man allerdings merkt, ist, dass gerade wenn die Aufgaben ein bisschen komplexer werden, die Zufriedenheit außenrum in dem Rat sozusagen relativ gering ist, weil man eben irgendwie abgekoppelt ist, seine Aufgabe hat wieder zurückliefert. Der Einzige, von dem man normalerweise das Gefühl, also aus Umfragen und so in solchen Situationen, das Gefühl bekommt, dass er zufrieden ist, ist der in der Mitte. Wobei der auch eher dann vielleicht mal das Problem hat, überlastet zu sein. Die dezentralisierten Strukturen, und das sind eigentlich alle anderen, die da oben stehen, die sind insgesamt bei komplexen Aufgaben die man eigentlich haben will. Und da muss man sich jetzt, wenn man eine Kommunikationsstruktur anlegen will, eben überlegen, ob man wirklich auf das volle Netz gehen will oder ob es reicht, eine der einfacheren dezentralen Strukturen zu haben, weil dann natürlich der Kommunikationsaufwand für den Einzelnen geringer wird. Was die Psychologen auch sagen, ist, dass wenn eine Gruppe sich mal eingespielt hat, und über Gruppenformierung sage ich auch gleich noch ein bisschen was, dass sie dann auch wieder besser in der Lage ist, zentralisierte Strukturen zu benutzen, möglicherweise mehrere überlagerte zentralisierte Strukturen. Ich sage zum Beispiel, da gibt es einen Spezialisten, der kennt sich zu einem Thema aus und der koordiniert diese Fragen. Und jeder, der eine Frage hat, was weiß ich, wie man mit irgendwie Linux umgeht, weil wir irgendwie auf Linux arbeiten, wenn er eine Frage hat, fragt er diesen einen Linux-Spezialisten, Guru, sagt man oft, ne? Oder wenn man Informationen hat, gibt man auch das dem weiter und der verteilt diese Informationen vernünftig, bereitet die auf, kann am meisten mit anfangen. Das geht aber natürlich erst nach einer gewissen Zeit, wenn sich die Leute kennengelernt haben und wissen, dem kann ich das zutrauen, der hat vielleicht auch das beste Vorwissen in dem Bereich und ein anderer hat vielleicht in so einer Gruppe irgendwie mehr Begabung im Designbereich oder so, dem wird man andere Aufgaben geben. Und das bedeutet, dass die Gruppe zuerst mal eigentlich in dezentralerweise kommuniziert haben muss, bevor sie das macht. Heißt jetzt für die Kollaborationsumgebung, wenn man wieder dran denkt, ich will das mit Software oder technischen Hilfsmitteln generell unterstützen, dass ich die dezentralisierten Strukturen auf jeden Fall brauche, das geht gar nicht anders, und sei es nur für die Rollenaushandlung. Zumindest das muss möglich sein und ich muss eigentlich auch an den Begriff der Rollen, der Spezialisierungen ein bisschen denken. Produktivität ist natürlich das, was man von einer Gruppe erwartet. Und das ist jetzt eine ganz allgemeine Bemerkung hier. Was ist denn die Produktivität einer Gruppe? Die hat 2 Einflussfaktoren, eigentlich einen positiven Einflussfaktor. Was sie denn erreichen könnte, hängt davon ab, wie die Aufgabe überhaupt ist. Wenn es eine unlösbare Aufgabe ist, dann ist die Produktivität normalerweise 0. Und wenn die Aufgabe eben in dem Bereich liegt, der ungefähr mit den Fähigkeiten der Gruppe zusammenpasst, dann ist sie gut. Es hängt natürlich davon ab, welche Ressourcen ich habe, also die Menschen, die Personen, die da sind, welche Vorkenntnisse die haben. Aber nicht nur Vorkenntnisse und Fähigkeiten, Fertigkeiten, sondern auch die Art und Weise, wie sie interagieren miteinander. Weil die sich ja vielleicht den größten Teil der Zeit streiten könnten, dann ist sie weniger produktiv, die Gruppe. Aber wenn die in der Lage sind, zu vernünftig zu interagieren, dann haben wir also hier Ressourcen, die zur Gesamtproduktivität positiv beitragen. Gebremst wird das durch Organisationshemmnisse zum Beispiel oder diverse Außeneinflüsse, also schlicht Überlastung zum Beispiel, Stresssituationen. Und insgesamt ist die Produktivität halt sozusagen die Differenz dieser beiden Dinge. Also nicht wirklich aufregend. Das Ganze stammt aus einer Arbeit von Steiner 1972, die ich jetzt da gerade referiere, indirekt referiere über das Buch. Und was man daraus lernen kann, für uns schon wieder interessanter, ist, wie müssen denn Aufgabentypen aussehen, die für eine Gruppenarbeit interessant sind? Und da gibt es vier Dimensionen, ich blätter gleich mal alle vier auf, die jeweils dann verschiedene Untertypen auch irgendwie bedeuten. Das erste ist die Unterteilbarkeit der Aufgabe. Also wenn ich eine Aufgabe habe, die überhaupt nicht unterteilbar ist, dann kann ich eigentlich gleich wieder aufhören. Die ist für die Gruppenarbeit natürlich fast eine notwendige Bedingung, die Unterteilbarkeit. Dann stellt sich bei einer Aufgabe grundsätzlich die Frage, was ist denn das Ziel des Arbeitens? Will ich Quantität oder Qualität? Könnte hier eigentlich auch stehen statt Maximierung versus Optimierung. Will ich zum Beispiel möglichst viele Ergebnisse ungefähr gleicher Art, sprich zum Beispiel Literatursuche, möglichst viele Artikel zu einem bestimmten Thema, die da relevant sind, Brainstorming, möglichst viele Lösungsideen für ein Problem, grundsätzliche Ideen, oder will ich die optimale, perfektionierte Lösung einer bestimmten Art? Und natürlich auch die Aufteilung der Gruppe ganz verschieden ausschauen muss. Und wenn man jetzt an die Gruppe selber denkt, das hängt zum Teil eben auch mit schon ein bisschen mit Maximierung versus Optimierung zusammen, dann ist das Verhältnis dessen, was der Einzelne beibringt und was oder einbringt und was die Gruppe insgesamt leistet, das kann ganz verschieden sein. Das kann man bei den Aufgaben auch jeweils sich wie in der Checkliste überlegen und das ist auch, denke ich, sehr hilfreich. Also gerade bei Maximierungsaufgaben ist eine Möglichkeit schlicht das additive Beitragen. Also denken Sie an eine Brainstorming-Sitzung, jeder liefert halt seine Ideen bei und das Gesamtprodukt der Gruppe ist schlicht einfach die Auflistung alles dessen, was die Einzelnen beigetragen haben. Wird einfach zusammen, ja nicht gezählt, aber zusammengefasst. Es gibt auch ganz andere Arten, in der Gruppe beizutragen. Zum Beispiel bei Schätzaufgaben, wenn Sie sagen, wir wollen zum Beispiel den Arbeitsaufwand für eine bestimmte, sagen wir, Programmentwicklung, wenn wir es gut verstehen können, den wollen wir schätzen. Das ist eine Technik, Gruppentechnik, die auch wirklich benutzt wird in der Softwareentwicklung. Dass man sagt, man hat eine Gruppe von Experten und jeder von denen kriegt die Spezifikation vorgelegt und soll unabhängig voneinander schätzen, was der Arbeitsaufwand in Personenmonaten sein wird. Das ist eine Gruppe, die dann ein Gruppenergebnis liefert, das in der Regel aber nicht die Einzelergebnisse sein wird, sondern sowas wie ein Durchschnitt oder eine Aussage über die Verteilung, wie weit liegen die auseinander. Das heißt, im Prinzip wird meine eigene Aussage, die ich mache, durch die Aussagen von den anderen kompensiert, wird mit denen verrechnet. Also es kann auch durchaus sein, dass wenn ich jetzt sozusagen ein Ausreißer-Statement abgebe, dass das sogar vollkommen wegfällt, weil der Durchschnitt aller anderen ganz eindeutig an einer anderen Stelle liegt. Dann disjunktiv, das sind jetzt einfach quasi Kontrollflüsse, kennt man eigentlich aus der parallelen Programmierung. Man schickt mehrere parallele Prozesse los und schaut, wer zuerst das Ergebnis hat. Und alle anderen werden gestoppt, sobald einer das Ergebnis hat. Denken Sie an so eine Gruppe, die in einem Quiz zum Beispiel da irgendwie im Fernsehen vor der Aufgabe sitzt, die Uhr läuft, die Frage ist gestellt und der Erste, der die richtige Idee hat, hat für die Gruppe einen Punkt gewonnen oder so. Das wäre disjunktive Zusammenarbeit. Konjunktive Zusammenarbeit heißt, dass das gesamte Gruppenergebnis nur funktioniert, wenn jeder seinen Beitrag liefert, gleichmäßig und wirklich so seinen Mann steht, wie man so sagt. Also ganz extremen Dingen, was wirklich eine Teamleistung ist, ich glaube, gemeinsames Musizieren ist vielleicht das extremste Beispiel, was eben, wenn nur einer einen Fehler macht, eben das Gesamtgebilde der Gruppe, eben das Gesamtergebnis der Gruppe vollkommen daneben liegen kann, aber auch im Sport zum Beispiel, im Team gibt es das und an vielen anderen Stellen auch. Ja, und dann gibt es natürlich noch Aufgaben und die sind relativ häufig eigentlich, wo die Gruppe man es nicht so genau einordnen kann, wo die Gruppe verschiedene Beiträge hat und dann einen gewissen Ermessensspielraum, wie sie darüber entscheidet. Also ganz typisch wären so Gruppen wie so ein Entscheidungsgremium, Fakultätsrat hier bei uns, der Anträge vorgelegt bekommt und dann entscheiden kann, wollen wir das per Abstimmung machen, wollen wir es zuerst ausdiskutieren, wollen wir einen Unterausschuss gründen, externes Gutachten einholen, wie auch immer. Und wir überlegen uns einerseits sozusagen die Regeln und andererseits entscheiden wir dann nach den Regeln. Das ist, finde ich, ein erstaunlich großer Spielraum, wenn man sich überlegt, wie die Strukturen, Entscheidungsstrukturen in der Gruppe laufen. Und wenn ich jetzt eine Aufgabe für die Gruppe mache, dann muss ich mir natürlich schon klar machen, wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit. Was ganz wichtig ist noch, ist, die Gruppenmitglieder zusammen sozusagen daraufhin zu analysieren, wie die Abhängigkeiten sind. Arbeiten die auf ein gemeinsames Ziel kooperativ hin oder stehen die im Wettbewerb zueinander? Naja, und das sehen Sie ja hier ein bisschen. Nicht ganz so schlimm, hoffentlich, jetzt im Hauptstudium. Im Grundstudium erleben Sie es vielleicht schon. Sie sitzen in einem Team-Programmierpraktikum, 5 Leute, sollen gemeinsam ein Produkt entwickeln, Software. Das ist wunderbar, sie sind ein Team, sollen was gemeinsam machen, können produktiv sein, aber gleichzeitig ist es so, dass jeder individuell einen Schein kriegt und wenn er den Schein nicht kriegt, dann ist er nicht zum Vordiplom zugelassen und muss in letzter Konsequenz sein Studium abbrechen. Was natürlich die Stimmung in der Gruppe deutlich verdirbt. Insbesondere, wenn einer eben jetzt nicht perfekt mitarbeitet. Und das ist das, was hier mit sozialem Dilemma gemeint ist, dass es in der Regel eigentlich so Mischsituationen sind, dass Gruppen meistens überlagert sind von Einzelinteressen oder Wettbewerbssituationen. Und letztlich, wenn ich Gruppenarbeit wirklich effektiv gestalten will, sollte ich versuchen, diese Wettbewerbssituationen irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das ist eine der ganz, ganz wichtigen Bedingungen, gerade bei Lernanwendungen. Mein Gott, die Leute müssen am Schluss in der Regel irgendwie eine Prüfung ablegen oder in irgendeiner Form beweisen, dass sie das tatsächlich verstanden haben oder die Fähigkeit eben erworben haben, um die es da geht. Dadurch sind die schon irgendwie im Wettbewerb. Kriege ich am Schluss das Zertifikat, das vielleicht entscheidet über meine Beförderung, dass ich jetzt diese Gesprächstechnik gelernt habe oder wie auch immer. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, diese Wettbewerbssituationen an den Stellen, wo Gruppenarbeit ist, eben auszublenden. Eine simple Technik wäre einfach, dass man sagt, Gruppenarbeiten werden nicht bewertet in dem Sinn, dass sie in das Endergebnis sozusagen einfließen. Das wäre schon mal eine Idee, die da helfen kann. Ja, an dem Beispiel kann man auch gleich sehr schön das illustrieren, was Sie wahrscheinlich eben erlebt haben, auch in solchen Teams, dass es in Gruppen eben gewisse Dynamiken gibt, dass sich Leute verschieden in die Gruppe einfügen und damit positive oder negative Effekte passieren. Also die klassischen Effekte, die man kennt, sind, die natürlich die Gruppenproduktivität behindern, negativ sind, ist dieses berühmte Trittbrettfahren, dass jemand also in der Gruppe sozusagen sagt, naja, ich brauche ja nichts tun, die anderen machen auch was oder da ist der Gute, der macht das sowieso alles für uns und da brauche ich mich gar nicht bemühen, weil so gut kriege ich das nie hin. Was letztlich dazu führt, dass die Produktivität für die ganze Gruppe schlechter wird, als sie wäre, wenn die einzeln arbeiten würden und auch der Lerneffekt für den Einzelnen natürlich geringer wird. Also durchaus eine große Gefahr. Eine zweite Gefahr, die insbesondere bei computervermittelten Lernsituationen ganz wesentlich ist. Man hat, das kennen Sie ja auch so ein bisschen, immer das Problem, in dem Moment, wo man sich äußert, irgendwas beiträgt, wird das bewertet, mehr oder minder deutlich. Ja, man hat, also in der Schulklasse kennt man das, wenn man sich meldet, man sagt was, dann wird da irgendwie letztlich eine mündliche Note draus gebildet. In der Uni, kann ich Sie beruhigen, ist das viel weniger so, dass die Übungsleiter sich jetzt irgendwie groß Gedanken darüber machen, was die einzelnen Übungsteilnehmer da an Beiträgen haben. Aber trotzdem merkt man auch da, dass so eine gewisse Angst besteht. Und wenn man das Ganze jetzt auf computergestützte Situationen überträgt, dann wird das natürlich extrem, weil in dem Moment, wo ich in irgendeinem Chat meine Meinung äußere und in der Meinung steht irgendwie was drin, was klar darauf hinweist, dass ich irgendeinen grundlegenden Begriff falsch verstanden habe, ist eigentlich nicht schlimm. Wir haben einen Fehler gemacht und wenn der Fehler erkannt wird, dann kann ich was dazulernen. Aber wenn ich das Gefühl habe, das könnte passieren, dann bin ich da noch viel zurückhaltender als sonst, weil es kann ja ein Protokoll mitlaufen, in dem der Chat irgendwie archiviert wird und wo jemand nachher vielleicht alle diese Fehler zählt und mir Schwierigkeiten macht deswegen. Also ist besonders stark in computergestützten Situationen. Naja, und das mangelnde Koordination, die Produktivität blockiert, denke ich, ist braucht nicht weiter diskutiert werden, das kennt jeder. Das da unten habe ich gerade gesagt, ne? Medium Computer kann neue Hemmungen aufbauen, kann so Hemmungseffekte verstärken. Eine zweite Sache ist, die auch sehr interessant, ein interessantes Spannungsfeld aufbaut. Also gerade dieses Problem mit den Hemmungen, mich zu äußern, das kann ich ja verhindern, indem ich die Teilnehmer anonymisiere. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Lerngruppe und jeder sieht vom anderen eigentlich nur noch Teilnehmer 1 bis 10, weiß überhaupt nicht, wer dahinter steht, man arbeitet nur an seinem Bildschirm, es sind zwar andere Leute, die da sind, ich sehe deren Meinungsäußerungen, kann mich darauf beziehen. Ich meine, Sie kennen die Situation in der Praxis ganz deutlich mit diesen vielen, vielen Foren im Internet, wo die meisten Leute irgendwie unter Pseudonym operieren, überhaupt keine Idee hat, wer dahinter steht. Das baut natürlich diese Hemmungen ab. Und Sie kennen aus den Foren auch diesen Effekt, dass es die Hemmungen manchmal auch zu stark abbaut, weil dann bestimmte soziale Mechanismen plötzlich nicht mehr wirklich greifen und jemand dann vielleicht Dinge sagt, die er sich sonst nicht zu sagen traut. Und wir haben diesen Effekt, haben wir vorher auch schon gesehen, dass die Gruppen, klassischen Gruppenmechanismen auch nicht mehr greifen. Die Gruppe versteht sich in der Regel dann viel schwerer als eine Einheit. Also dieses Wir-Gefühl ist viel schwerer zu vermitteln, dann wenn ich bloß den Teilnehmer 15 habe, von dem ich weiß, dass der manchmal irgendwie lateinische Zitate einstreut und viel mehr habe ich nicht über seine Persönlichkeit an Informationen. Also ganz klar, in dem Moment, wo ich die Konkurrenz reduziere, den Wettbewerb reduziere, habe ich weniger Probleme und wenn die Aufgabenstellungen kooperativ sind, dann fallen diese Trittbrettfahrereffekte so ein bisschen weg, aber vielleicht auch zu Lasten des Einzelnen, der eben dann letztlich weniger lernt, wenn er sich dazu sehr zurücknimmt. Und eine ziemlich umstrittene Aussage, die aber zumindest mal im Bewusstsein sein sollte, Anonymität ist einerseits hilfreich, um Hemmungen abzubauen, andererseits stürzt die Gruppenmechanismen, also zumindest von der Psychologie her, die Sachen, die ich da gelesen habe, sehr skeptisch beurteilt, dass man zu sehr mit Anonymität arbeiten soll. Ja, das hängt damit zu tun, dass Gruppen eben Identitäten bilden und dass die Mitgliedschaft in der Gruppe Bestandteil der eigenen Identität ist. Wie Gruppen Meinungen bilden, Entscheidungen treffen, ist sehr spannend und ich habe da schon Beispiele auch zitiert, also das klassische Beispiel, das am verblüffendsten eigentlich ist dieses Experiment von Solomon Asch, ich habe das mal erklärt mit diesem Sehtest, ja, wo man irgendwie aus drei Streifen sozusagen sagen soll, welcher ist jetzt der längste und es werden in der Gruppe gezielt, eine Mehrheit sozusagen von Leuten eingeschleust, die falsche Aussagen machen, die behaupten, das mittlere ist das längste. Und die Person, die dann in dieser Gruppe eben als einzige Versuchsperson möglicherweise, ohne es ja wirklich zu wissen, ich glaube, die anderen wären auch Versuchspersonen, da drin sitzt, der wird nach einer gewissen Zeit so stark verunsichert, dass er anfängt, falsche Meinungen dieser anderen Mehrheit zu übernehmen, bloß um der Gruppe nicht zu widersprechen. Das heißt, Majoritätseinflüsse sind ganz stark, man versucht sich der Mehrheit anzuschließen, das machen Menschen einfach, das ist eine schlichte Beobachtung. Andererseits ist es so, dass auch Minoritäten in Gruppen sich durchsetzen können. Also jemand, der in der Gruppe eben entsprechend souverän auftritt, der selbstbewusst ist, vielleicht auch eine gewisse Autorität, formale Autorität hat, zum Beispiel eine Ausbildung oder eine bestimmte Rolle, Hierarchiestufe, Zeugnis, Abschluss, irgendwie sowas, der kann auch als Minderheit bestimmte Meinungen durchsetzen. Und es ist generell so, dass die Gruppen sehr schnell anfangen, zu polarisieren, also bestimmte extreme Meinungen gegeneinander zu setzen und dann auch eher eine extreme Meinung vertreten als irgendeinen weichen Mittelweg. Also das ist auch eine Beobachtung, die man sehr in der Psychologie an vielen Stellen zu finden ist, dass Gruppen dazu neigen, zu polarisieren und sehr schnell auch ihre eigenen Kriterienkataloge entwickeln, ihre eigenen Kategorisierungen, nach denen sie dann bestimmte Dinge einordnen und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Da kann man zum Beispiel George Orwell anschauen. Ne? Four-Legs good, two-Legs bad oder so. Also die Kriterien sind ziemlich, ziemlich willkürlich dann oft, die Gruppe wählt. Interessant ist eine Theorie, die es da auch gibt, die Theorie der sozialen Identität. Was bedeutet einerseits, dass die Gruppe eben sowas wie eine Identität trägt und Bestandteil der eigenen Identitätskonstruktion ist. Das heißt, man bevorzugt seine Eigengruppe. Ja, das ist jetzt mal, denken Sie an Harry Potter, ja, Gryffindor und Ravenclaw und Slytherin, wie sie alle heißen. Das sind alle Schüler an der gleichen Schule, aber es ist eine ganz starke Identifikation mit der Gruppe. Und was man bei Harry Potter auch sieht, das Ganze gilt bei willkürlich zusammengestellten Gruppen auch. Man weiß ja nicht, wie das der Hut entscheidet. Vielleicht hat er ja auch irgendwelche Kriterien, aber man kann es im Experiment machen, dass tatsächlich Gruppen willkürlich zusammengestellt werden und anfangen, sozusagen eine Eigenidentität zu entwickeln und sich den anderen Gruppen gegenüber irgendwie mit einer Identität zu vertreten. Also ich habe das erlebt, das auch selber, was bei sich Situation. Kollaborative Forschungsprojekte, EU-Projekte, Konsortien, die europaweit zusammengestellt sind, da haben irgendwie Franzosen, Italiener, Griechen und Holländer, mit denen man zusammensitzt. Ein zweites Konsortium hat auch irgendwelche, vielleicht statt den Griechen, Spanier dabei, aber sonst ist sehr vergleichbar. Es gibt die nationalen Identitäten eigentlich nicht mehr, es sind viele der normalen Identitätskonstruktionen weg und trotzdem ist es dann so, dass so ein Konsortium anfängt, eine Identität zu entwickeln und zu sagen, wir wollen besser sein als das andere Konsortium. Hurra, wir haben keine Auflagen in der Begutachtungssitzung bekommen. Also auch wenn es ziemlich willkürlich ist, wie das eigentlich zusammengestellt wird, entwickelt sich die Identität. Was natürlich die ganze Sache komplizierter macht, ist, dass wir nicht in einer Gruppe sind. Ja, das geht Ihnen ja auch so, Sie sind irgendwie Student hier und sind vielleicht Mitglied im Tennisclub und in der Familie natürlich, und haben einen Freundeskreis. Das heißt, man ist in mehreren verschiedenen Gruppen drin, die sich diesbezüglich natürlich auch überlagern und die Gesamtidentität baut sich dann aus diesen Gruppenzugehörigkeiten auf, zum Teil jedenfalls. Ein Wort, das an der Stelle immer mal wieder fällt, das man vielleicht auch mal gesehen haben muss, oder verstanden haben muss, ist diese sogenannte Salienz. Das ist ein ganz eigenartiges Wort, das ist sozusagen die Sichtbarkeit einer bestimmten Eigenschaft. Also Menschen haben ja verschiedenste Eigenschaften, nach denen man sie kategorisieren kann. Und bestimmte Eigenschaften sind sichtbar, in einem bestimmten Kontext, es kommt darauf an. Also wenn jetzt zum Beispiel hier in München ist die Eigenschaft von der schwarzen Hautfarbe relativ hervorgehoben, sichtbar. Merkt man das gleich, ja, fährt raus irgendwie. Während in Jamaika zum Beispiel die Hautfarbe weiß total hervorgehoben ist. Während andere Eigenschaften vielleicht jetzt ein bisschen schwerer zu erkennen sind. Also zum Beispiel, welche Fremdsprachen spricht jemand? Sieht man ihm in der Regel nicht an, außer vielleicht, wenn er jetzt ein asiatisches Gesicht hat, dass er wahrscheinlich eine asiatische Fremdsprache spricht. Für uns Fremdsprache, seine Muttersprache. Wenn jetzt Gruppen anfangen, sozusagen ihre Kategorisierung zu bilden, dann neigen die natürlich dazu, die sichtbaren Unterschiede zu betonen. Und das ist natürlich eine Sache, die gerade wegen Diskriminierungseffekten und Ähnlichem in der Psychologie sehr häufig studiert wird und sehr intensiv studiert wird. Wenn zum Beispiel irgendwie Kriminalitätsfälle diskutiert werden, klassische Sache, es gibt Kriminalität und es sind jetzt zufällig in den letzten paar Monaten oder so, wo in der Zeitung stand, ganz viele, was weiß ich, Leute schwarzer Hautfarbe, Leute mit Immigrantenstatus oder so daran beteiligt. Das sieht man, das kennt man, das hat man im Alltag und dann sagt man, ui, da sind so viele, das wird bei denen besonders schlimm sein. Wenn in der gleichen Situation Leute mit braunen Augen besonders häufig in der Statistik vertreten sind. Das wird mir überhaupt nicht auffallen. Oder Leute, die Italienisch können. Das merke ich nicht, ob der das kann. Und es kann genauso sein, ist auch ein Kriterium und da werden die Vorurteile nicht gebildet, weil das eben das Kriterium nicht sichtbar ist. Das heißt, Salienz, also die Sichtbarkeit, die Hervorgehobenheit wirkt ganz stark. Eigentlich passieren die ganzen Kategorisierungen nur anhand dieser sichtbaren Dinge. Ja, was bedeutet das? Soziale Hinweise zu geben, das ist ja nun so eine ganz interessante Frage. Also wenn ich jetzt Menschen in meine computergestützte Welt hier integriere, will ich Informationen über ihr Alter, über ihr Geschlecht zum Beispiel bekannt geben? Richtige Informationen wohlgemerkt, nicht irgendwelche auf Pseudonyme bezogene. Es klingt zunächst mal so, dass die Menschen natürlich aufgrund ihrer sozialen Identitätsbildung das tatsächlich auch brauchen und dass damit sozusagen die Gruppenbildung unterstützt wird. Also wäre zunächst mal eine sinnvolle Konsequenz, dass man das tatsächlich tut. Man hat das Problem dann natürlich, diese Hervorgehobenheit zu reduzieren, so weit wie möglich. Das bedeutet eigentlich, dass wir Situationen, in denen die Zugehörigkeit jetzt zu einem bestimmten Kriterium, zu einer bestimmten Kategorie, dann bestimmte Rechte oder bestimmte Möglichkeiten ermöglicht oder wo man die Zuordnung zwischen so einer Kategorie und Fehlersituationen haben kann, dass man das möglichst versuchen soll zu vermeiden. Das heißt, es soll nicht direkt sichtbar sein, die älteren Teilnehmer, die machen besonders viele Fehler. Das soll für mich möglichst als Mitteilnehmer nicht erkennbar sein. Es soll auch möglichst wenig solche Dinge geben, wo Rechte eben davon abhängen. Das ist natürlich schwierig, weil zum Beispiel kann es sowas geben wie Anfänger fortgeschrittenen Status, hat einen bestimmten Status erreicht und abhängig davon hat man vielleicht bestimmte Rechte, was umzukonfigurieren. Das kann Sinn machen, kann aber dann eben auch wieder zu solchen Diskriminierungseffekten führen. Dass also die Gruppe der Anfänger dann irgendwie anfängt zu protestieren, warum dürfen wir das nicht, bloß weil der andere einen Fragebogen mehr ausgefüllt hat. Also ich versuche immer mit diesen Konsequenzen so ein bisschen anzudeuten, dass diese Theorie tatsächlich praktische Designentscheidungen irgendwie zur Konsequenz hat. Ich habe gesagt, Gruppenentwicklung will ich auch diskutieren, das geht schnell. Forming, Storming, Norming and Performing. Das ist was, das Sie bei jeder Gruppe beobachten können, haben Sie in den Projektteams auch angeschaut, also erlebt einfach. Das sind vier Phasen, die jede Gruppe durchmacht und die immer auf zwei Ebenen stattfinden. Das eine ist die sozioemotionale Ebene, das andere ist die Sachebene. In der Orientierungsphase versucht man zunächst mal irgendwie Verhaltensweisen gemeinsam zu finden, wie reden wir überhaupt miteinander, wo treffen wir uns, wie treffen wir uns und versucht die Gruppenaufgabe zu verstehen. Im Storming geht es auf der emotionalen Ebene und der Gruppenebene darum, wer besetzt bestimmte Positionen, wie bildet sich die Gruppenstruktur raus. Auf der Sachebene geht es schlicht darum, wie organisieren wir das zum Beispiel, wer hat das Recht, irgendwie die Webseite der Gruppe zu verwalten, wie funktioniert der E-Mail-Verteiler oder was auch immer. Bei Norming ist dann sozusagen die Produktivitätsphase gemeint, das heißt, wir haben einerseits Standards gebildet auf beiden Ebenen, andererseits kann es auch dazu führen, dass dann Spannungen dadurch entstehen, dass Leute damit unzufrieden sind, dass das Ganze nicht mehr richtig vorwärts geht. Das heißt, es springt immer wieder zurück in das Storming. Und dann wirklich das Performing ist eben der Gleichgewichtszustand sozusagen, in dem das wirklich die Standards immer wieder neu ausgehandelt werden. Also sozusagen die beiden passieren so ein bisschen im Wechsel. Ja. Das Norming ist zuerst mal vorgeschaltet, dann kommen wir in diesen Performing Gleichgewichtszustand fallen, von dem wir dann das Norming zurück. Und dann hört es bei der Liste von dem Tuckman auf, von dem das stammt, aber in der Regel gibt es natürlich dann irgendwann mal auch ein Ende der Gruppe, in dem sowas wie Auflösung passiert, ein Transfer von Wissen an andere, ein Transfer innerhalb der Gruppe vielleicht, was man als Phase zumindest auch sehen muss. Wichtig ist, den Konflikt eben als Teil der Kooperation zu akzeptieren. Also das ist ganz normal, dass es Konfrontationen und Konflikte in der Gruppenbildung gibt. Und wenn man das von vornherein irgendwie ausschließen will, dass die Leute sich mal darüber streiten, wer das Recht über welchen Anteil einer Zeichenfläche hat oder so, dann nimmt man halt sozusagen soziale Mechanismen der Gruppenbildung auch mit weg. Ja, und mit computervermittelten Indikatoren für soziales Verhalten, das habe ich eigentlich schon angedeutet, das wären also einerseits solche Dinge wie vorher Statuseigenschaften, andererseits auch Situationen, in denen zum Beispiel soziales Verhalten, wie zum Beispiel ich bin mehr oder minder aktiv, dann in irgendwelchen Icons angezeigt werden. Denken Sie mal an Skype oder so, ein Aktivitätsindex, Zustandssymbol sozusagen angezeigt wird. Das könnte man natürlich automatisch ausrechnen, was aber dann sozusagen ein bisschen hinderlich ist eigentlich in diesen Situationen, wo man zunächst mal anfängt, eigentlich Verhaltensprotokolle auch zu bilden. Also lieber möglichst viel von Menschen selber zu steuern zu lassen. Ja, über Gruppenleitung will ich jetzt nicht extrem viel reden. Ich denke, die wichtigsten Aufgaben sind klar. Also Konflikte lösen, das Ganze organisieren, orientieren, Die Gruppenleitung hat viel mehr oft, als man glaubt, natürlich auch die Rolle, die Gruppe nach außen zu repräsentieren. Also als Gruppenmitglied hat man oft das Gefühl, die Gruppenleitung ist jemand, der sozusagen nur autoritär in der Gruppe arbeitet, aber im größeren Kontext ist natürlich auch der Repräsentant der Gruppe. Und dass es verschiedene Leitungsstile gibt, ist auch klar. Über autoritär und demokratisch braucht man nicht so viel sagen. Laissez-faire wird heißen, es ist eine Gruppenleitung da, aber die tut nicht das, was eine Gruppenleitung tun sollte. Funktioniert in der Regel auch nicht richtig gut. Und der Idealzustand, der aber eben schwer zu erreichen ist, ist eine partnerschaftliche Leitung. Das heißt, die Gruppenleitung kann im Extremfall gar nicht existieren oder ist nur sozusagen für Ausnahmesituationen wirklich gezwungen, jetzt zum Beispiel autoritär zu arbeiten. In der Regel organisiert sich die Gruppe selber. Ja, jetzt war ganz viel über Gruppen. Jetzt möchte ich noch ein klein wenig über die Kommunikation, die ja so wichtig war, reden. Und dann haben wir es, glaube ich, mit den doch umfangreichen theoretischen Grundlagen da. Ja gut, das kennt jeder, ne? Sender, Empfänger. Nach Shannon ist das so das Modell, es gibt eine Nachricht, die übertragen wird, einen Kanal, über den es übertragen wird, eine Störung, die darauf einfließt. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, soweit wir bis jetzt über Lernen geredet haben, weil dort ja ganz andere Dinge passieren, weil erstens der Empfänger sich seine Dinge selbst, seine empfangene Nachricht eigentlich selbst aufbaut beim Lernen, haben wir gelernt, im Konstruktivismus zum Beispiel, und weil auch die Tatsache, was eine Nachricht wirklich bedeutet, absolut unklar ist. Also was vielleicht jeder, der mit Kommunikation zu tun hat, einmal gesehen haben sollte, ist dieses berühmte Vier-Seiten-Modell der Kommunikation nach einem deutschen Professor, Herrn Schulz von Thun. Jede Nachricht transportiert mehr als die reine Information. Also woran man zunächst mal denkt, ist der Sachinhalt. Also der Schulz von Thun sagt, man spricht immer mit vier Schnäbeln gleichzeitig. Der Sachinhalt ist das, was tatsächlich sozusagen als Text oder gesprochene Sprache rüberkommt. Es gibt gleichzeitig einen Aspekt der Selbstoffenbarung. Also dadurch, dass ich spreche und was ich spreche, sage ich auch was über mich. Zum Beispiel, dass ich überhaupt was sage, heißt, ich habe eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Selbstsicherheit. Also auch nicht zu kommunizieren, heißt natürlich was zu sagen. Also wenn ich jetzt in einer Gesprächssituation mich nie melde, dann mache ich damit auch eine Selbstoffenbarung, nämlich entweder das interessiert mich nicht oder ich verstehe davon nichts oder ich fürchte mich beizutragen oder was auch immer. Ich signalisiere, ich kommuniziere die ganze Zeit damit. Mal abgesehen davon, dass es natürlich noch Mimik und Gestik und eine Menge drumherum gibt, was jetzt gar nicht so in der sprachlichen Inhalt der Nachricht drin steckt. Also das passiert automatisch immer eine gewisse Selbstoffenbarung. Sprachebene rede ich besonders geschraubt, dann wird wahrscheinlich jeder meinen, dass ich Akademiker bin und so weiter. Dann rede ich normalerweise mit einer bestimmten Absicht, nämlich was beim Empfänger zu erreichen. Zumindest ist es für den Empfänger oft das, was er annimmt. Das heißt, es ist oft ein Appell mit dabei. Ich will von dem Empfänger, dass er irgendwas tut und sei es nur zu antworten oder über das nachzudenken, was ich gesagt habe. Und das Ganze läuft auf einem Hintergrund sozusagen einer bestimmten etablierten Beziehung zu dem Empfänger, aufgrund derer das Ganze interpretiert wird. Und das ist natürlich eine Äußerung sozusagen, wie ist sozusagen der Status meiner Beziehung. Das Ganze wird noch komplizierter. Also ich rede, wenn ich irgendwas sage, immer in diesen vier Ebenen gleichzeitig. Und der Empfänger sitzt gegenüber und empfängt auch in allen vier Dimensionen und empfängt bei Weitem nicht das Gleiche in allen diesen Dimensionen. In der Regel ist das, was dann ankommt beim Empfänger, das, wie wir wissen, er konstruiert sich erst selber, ist bei Weitem nicht das, was gesendet wurde. Und deswegen ist Kommunikation was nicht funktionieren kann ohne Feedbackschleifen und Metakommunikation, ohne die Rückkopplung, was ist denn angekommen beim Empfänger und dann tatsächlich möglicherweise eine Korrektur der Nachricht und auch eine Metakommunikation, wenn man vielleicht sagt, was ich jetzt sage, ist nicht als Aufforderung gemeint. Solche Sätze sagt man ja gelegentlich mal. Also ich habe da ein nettes Beispiel aus Wikipedia gefunden, ne? Das ist irgendwie ganz lustig. Mit Mann und Frau, das macht immer, ist besonders interessant. Also ein Mann und eine Frau sitzen beim Abendessen und er sagt, da ist etwas Grünes in der Suppe. Und sie sagt drauf, wenn es dir nicht schmeckt, kannst du selber kochen. Und das ist, kann man es jetzt nach dem Ding analysieren. Ich lese es mal vor, wie die es analysieren. Die sagen, auf der Sachebene sagt er, da ist was Grünes. Also in der Suppe. Ne? Was er damit sagen will, die Selbstoffenbarung ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also irgendwie ein fremdes Kraut oder so. Ja? Ist das, was das, er kocht ja wirklich wahrscheinlich nicht viel. Auf der Beziehungsebene ist es so, dass er schon sagt, seine Frau hat das gekocht, die würde wissen, was drin ist. Das heißt, es ist eine Beziehungsebene da, darum fragt er das Ganze. Und der Appell, den er meint, ist, bitte sag mal, was das ist, ob das jetzt Petersilie ist oder irgendwas anderes. Während auf ihrer Seite als Sachinhalt ankommt, da ist was Grünes in der Suppe, klar, also das, was er gesagt hat. Als Selbstoffenbarung, die sie von ihm versteht, ist, weil er das überhaupt fragt, dass ihm irgendwas nicht passt, dass er unzufrieden ist. Was vielleicht gar nicht gemeint war, aber es kommt bei ihr an, das ist ihre Seite. Und auf der Beziehungsebene, sie kocht vielleicht für ihn, findet das aber, ist dabei vielleicht unsicher. Das heißt, sie interpretiert das auf der Beziehungsebene so, dass er eigentlich von ihrer Kocherei gar nicht viel hält. Und kommt am Schluss raus, ja irgendwie, der will ja von mir, dass ich bloß koche, was er sich vorstellt. Und dann kann er es doch im Zweifelsfall auch selber machen. Also ein klassisches Missverständnis von der Art findet man unglaublich oft im Alltag und auch in Geschäftskommunikationssituationen. Und da haben wir natürlich, wenn wir jetzt Lernkommunikation haben, ganz enormes Problem dabei. Das heißt, der Sachinhalte wird ziemlich stark überbewertet. Die Leute kommunizieren einfach nicht bloß über Sachinhalte. Das ist das, was ich damit eigentlich sagen will, sondern die anderen Funktionen sind dabei. Also Beziehungsgestaltung spielt ja eine Rolle. Mit jeder Äußerung wird eine Beziehung geformt irgendwie in der Gruppe, wird die Arbeitsteilung, werden Rollen gebildet. Selbstoffenbarung passiert fortlaufend in der Lerngruppe, weil jeder sozusagen mit jedem Beitrag sagt, ich habe es verstanden oder ich habe es nicht verstanden. Ja, denken Sie, wenn man wieder Harry Potter ein, an die Hermine Granger, die dann immer gleich alles weiß, ja, das ist eine, die sagt ja bloß sachliche Aussagen, aber es ist eine Menge Selbstoffenbarung über den eigenen Status dahinter. Und was natürlich letztlich bedeutet, dass mit der Konkurrenzsituation auch damit Hemmungssituationen entstehen. Naja, und der Appell ist die Situation, wie kann ich sozusagen das, was ich bewirken will in dem Gesamtprozess der Gruppe, wie kann ich das einbringen? Es gibt, die ganze Gruppe hat ein Ziel, zum Beispiel eine Aufgabe zu lösen. Ich habe meine Idee, und Sie kennen das vielleicht auch, da diskutiert eine Gruppe ganz fleißig und ich sitze dann daneben und denke mir, irgendwann möchte ich jetzt auch mal zu Wort kommen und irgendwie gibt es keine passende Situation. Das heißt, auch diese Situation, ich will jetzt was sagen, ich will das einbringen im Gruppenprozess, muss auch entsprechend gestaltet werden, dass das für jeden wirklich funktioniert. Was da auch noch steht, was eigentlich ganz interessant ist, ist Metaphern auf Appellhaltigkeit zu untersuchen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn bestimmte Metaphern in der Benutzungsschnittstelle drin sind, dass man die vielleicht nicht zu appellhaltig gestaltet. Es geht bis zum Grafischen. Also wenn da ein Raum ist mit Türen, dann werden Leute zunächst mal ausprobieren, dass sie durch diese Türen durchgehen, statt dass sie vielleicht zuerst mal warten, bis die Aufgabe gelöst ist und danach je nach Ergebnis durch die eine oder andere Tür gehen. Also auch da ist die Kommunikation, die wir als Designer machen, enthält möglicherweise implizite Appelle, an die wir gar nicht denken. Ja, was heißt das in Zusammenfassung, wenn man es jetzt aufs kooperative Lernen anwendet? Also erstens, es ist eine tolle Sache prinzipiell, wir haben jede Menge Chancen. Lernende können, was da steht, ist jetzt nicht bloß für computergestütztes Lernen richtig. Die Lernenden arbeiten aktiv. Sie lernen auf das gleiche Problem verschiedene Sichten und Positionen zu sehen und zu verstehen. Sie lernen eigene Verhaltensmechanismen, die eigene Position manchmal zu relativieren, weil jemand anders was Schlaueres gesagt hat oder das in der Gruppe vielleicht irgendwo eingebaut wird. Auch die Qualität von Gruppenarbeit selber ist einfach was, das Lerninhalt implizit ist, ein berühmter Soft Skill. Und auch der Vorteil, sein eigenes Wissen zu teilen mit anderen, der kommt in der Gruppe natürlich auch ganz bewusst, wird in der Gruppe ganz bewusst erfahren. Das Problem auf der anderen Seite, wenn man jetzt Lernanwendungen anschaut, wir verkaufen Lernanwendungen an jemand alternativ, ein eigenständiges Lernprogramm, wo er als Einzelkämpfer davor sitzt oder eine Gruppenlernsituation, werden sehr viele vor der Gruppensituation zurückschrecken, weil sie gleich sagen, das ist ja aufwendig und bringt mir ja doch nichts, ich kann das selber lernen. Wir haben den Widerspruch zu den individuellen Prüfungen, den ich schon ein bisschen angedeutet habe. Dann ist es so, dass viele Leute mit Gruppenarbeiten auch schlechte Erfahrungen gemacht haben aus verschiedenen Gründen und deswegen vielleicht vorsichtig sind. Und was interessant ist und insbesondere für die Schule zutrifft, ist, dass die Lehrenden auch oft sehr skeptisch sind, also in dem Fall die Designer von Lernanwendungen, weil sie sich eben erwarten, dass, also jetzt gerade in der Schule ist das Problem, dass die Disziplin darunter leidet oder auch als Lehrender, dass man sagt, ich lasse die Leute jetzt selber ihre Gruppenarbeit machen, kommt da ganz schnell rüber, das ist ein fauler Lehrer, der keinen eigenen Unterricht vorbereiten will. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber das steckt sozusagen eben auch auf einer bestimmten Ebene als Kommunikation dahinter. Lehrende vermuten auch generell, dass Gruppenunterricht zeitaufwendiger ist, und das stimmt wahrscheinlich zum Teil auch. Also im Frontalunterricht kann man den Stoff schon auch vermitteln, aber wahrscheinlich mit geringerer Effektivität. Ja gut, das ist eigentlich auch nur eine Zusammenfassung. Das hatten wir vorher eigentlich schon bei den Lernaufgaben. Also ich kann natürlich jetzt nicht jede Lernaufgabe als Gruppenlernaufgabe mit dem System unterstützen. Das sollen eher komplexe Probleme sein. Also reines, schlichtes Aneignen von Faktenwissen kann ich schwer auf eine Gruppe vernünftig aufteilen. Die müssen ein gemeinsames Ergebnis erarbeiten. Das ist besonders gut, wenn man eben dann sozusagen in die praktische Anwendung geht, und dann merkt man, dass das hier, was wir an der Uni machen, vielleicht doch nicht so doof ist, weil wir eben das reine Faktenwissen versuchen, ganz konzentriert in solchen Dingen wie Vorlesungen zu vermitteln und dann aber in Gruppen und Praktika eben an Aufgaben arbeiten. Es soll unterteilbar sein, und zwar nicht rein additiv, das wäre ein bisschen langweilig, da kann man sich eigentlich auch wieder sparen. Und es müssen natürlich alle diese Aspekte drin vorkommen, unterschiedliche Sichtweisen. Und letztlich muss es auch einen Anreiz geben für die erfolgreiche Aufgabenbearbeitung. Das ist auch nicht ganz so einfach, weil dem Einzelnen sozusagen eine gute Note zu geben, das wird man aus bestimmten Gründen vermeiden. Und sozusagen dann die Gruppe zu motivieren, dass sie ein bestimmtes Ziel hat, ist gar nicht so völlig trivial. Ja, das war jetzt viel Hintergrund, aber ich denke, es sind auch zum Teil Sachen, die gerade für uns Informatiker ganz informativ sind. Während man von den anderen Dingen, die jetzt kommen, irgendwie viel schon kennt. Ja, Computer-Supported Cooperative Work ist ein Begriff, der ganz ähnlich klingt wie Computer-Supported Cooperative Learning. Es gibt diese schöne Abkürzung CSCW. Es ist ein Begriff, der in der Informatik eigentlich inzwischen ziemlich fest etabliert ist, fast so an die 20 Jahre zurückgeht. Also der berühmteste Artikel dazu, der das eigentlich definiert hat, ist von Ellis 1991. Also einfach Systeme, die computergestützte Systeme, die Gruppen von Menschen bei einer gemeinsamen Aufgabe unterstützen. Und das ist zunächst mal die Art zu arbeiten und die generelle Idee, so ein System zu entwickeln. Das System selber, die Software, die dann entsteht, insbesondere die Software, die da bereitgestellt wird, nicht so sehr die technische Unterstützung, die bezeichnet man dann als Groupware. Ja, und da gibt es unter dem Begriff Groupware ganz viele Dinge, Nachrichtensysteme, Editoren, wo mehrere Leute gleichzeitig was editieren können, elektronische Konferenzsysteme, Arbeitskoordinierungssysteme, wo man Status von bestimmten Dokumenten zum Beispiel hat und dann die nur bearbeiten kann, wenn sie einen bestimmten Status erreicht haben. Da will ich jetzt nicht ins Detail eingehen. Hier ist auch so ein bisschen ein Überblicksartikel über die Geschichte von CSCW. Was klar ist, denke ich, ist, dass das CSCW früher mal eine Teildisziplin der Informatik war und Schritt für Schritt sich irgendwie in dem Alltag übers Internet insbesondere etabliert, im Büro und im privaten Alltag. Es gibt solche Dinge wie Open Source Development, was ein extremer Fall von Computer Supported Cooperative Work ist. Aber wenn Sie die Wikipedia anschauen oder die ganz vielen Chatrooms oder die Art und Weise, wie sehr viele Leute auch im Freundeskreis mit Instant Messaging zusammenarbeiten, all die Web 2.0 Anwendungen, Facebook-Konsorten, solche Dinge wie Google Kalender, das sind alles eigentlich Anwendungen, die traditionell irgendwann mal in der Forschung unter dem schönen Ehrentitel CSCW liefen und die inzwischen eigentlich fast zu Alltagshilfsmitteln geworden sind. Das wären also jetzt vielleicht von der Produktseite her nochmal zwei ganz klassische Vertreter. Also ein System, das aus dem akademischen Bereich kommt und Open Source verfügbar ist. Also wenn Sie mal mit Groupware wirklich experimentieren wollen, ist frei verfügbar, auch die, also für einen privaten Anwender. Im kommerziellen Bereich muss man, glaube ich, was zahlen. Sowohl die Server-Software als auch die Clients, die dann webbasiert sind, ist dieses BSCW, das vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Das ist eine Anwendung, ich habe damit auch in Projekten schon öfters selber gearbeitet. Das fühlt sich so an, dass man im Prinzip ein Dokumenten-Repository hat, in dem eben der Status der Dokumente, wer hat das wann zuletzt reingestellt, was ist die letzte Version, was ist der Bearbeitungszustand, das ist von irgendjemand verabschiedet, irgendwelche Kommentare dazu, Dokumente, die sich darauf beziehen und so weiter abgelegt sind, und das Ganze integriert mit solchen Dingen wie Kalendern, wo ich sagen kann, für diese Sitzung zum Beispiel gibt es die und die Teilnehmer und dafür brauchen wir die und die Unterlagen. Und das ist so eine Arbeitsumgebung und ein bisschen eine generellere und wirklich sehr, sehr aufwendige Umgebung ist das IBM Lotus Notes, was so eine mit dem sogenannten Domino-Server dahinter. Das ist eine eigene Softwarewelt eigentlich für sich mit eigenen Programmiersprachen, allem drum und dran, die so ganz berühmt ist eigentlich als Groupware-Anwendung. Aber bei beides ist so ein bisschen inzwischen, an der Grenze dazu ist natürlich historische Systeme zu werden, wenn man anschaut, was im Web alles passiert. Ja, wir wollten aber CSCL anschauen, nicht CSCW. Das heißt aber eben CSCL, weil es das CSCW gibt. Und heißt Computer Supported Learning und da ist noch ein C dazwischen und wenn Sie die Artikel anschauen, dann gibt es da komischerweise die verschiedensten Interpretationen dafür, am verbreitetsten wohl Computer Supported Collaborative Learning, also Zusammenarbeiten, Cooperative Learning liest man auch manchmal oder Collective Learning, wobei das Collective und Competitive, das man manchmal sieht, schon ganz witzig ist, weil da versucht jemand schon sozusagen diese zwei Aspekte ein bisschen mit reinzubringen, der Zusammenarbeit an Zielen und des Wettbewerbs innerhalb einer Gruppe oder auch Conversational Learning, das sieht man auch, dass letztlich sehr viel im Dialog stattfindet. Klar, es ist kooperatives Lernen gemeint damit und es werden Informatiksysteme eingesetzt. Ja, was bedeutet das praktisch? Das heißt, ich habe irgendwelche Materialsammlungen, so ähnlich wie im CSCW, die ich gemeinsam nutze. Ich habe Funktionen, mit denen ich, computergestützte Funktionen, mit denen ich Lösungen gemeinsam erarbeiten kann. Ich kann meine Lösungen zum Beispiel Diskussion stellen, andere Lösungen kommentieren, überarbeiten und ähnlich bewerten und ähnliches. Ich habe generell Wissensmanagement-Mechanismen, das heißt, ich kann Informationen einerseits vorgegebenes Wissen, aber auch selbstgebildetes Wissen vernünftig ablegen und strukturieren. Und ich habe natürlich eine Verwaltung für die Teilnehmer und die Rollen. Das ist so das, denke ich, die Kernfunktionen, die man dabei hat. Und vom Hintergrund, warum man sowas als E-Learning-Anwendungen hat, ist das jetzt nur eine kleine Erinnerung. Das basiert alles auf Dingen, die wir schon x-fach angeschaut haben. Ja, also in den Theorien des Lernens haben wir über die soziokulturelle Theorie geredet, dass Menschen eben eigentlich im sozialen Kontexten lernen. Wir haben schon vorher gesagt, Konstruktivismus spielt da rein. Alle diese Ansätze, problembasiertes Lernen, Anchored Instruction, die wir uns angeschaut haben in den Lerntheorien, das sind letztlich natürlich kooperative Lernsituationen. Cognitive Apprenticeship, also diese Lehre, dass man bei einem Meister sozusagen die Lehre geht, ist auch eine kooperative Lernsituation. Das Learner Control, selbstreguliertes Lernen, Metakognition fließt zumindest auch ganz stark in soziale Lernsituationen ein. Also das ist nichts irgendwie ganz Neues und anderes, sondern eine konsequente Anwendung und Fortsetzung dessen, was wir vorher angeschaut haben. Wenn man jetzt versucht zu strukturieren, wie solche Lernanwendungen überhaupt oder zu kategorisieren, was das überhaupt sein kann, dann gibt es typischerweise so eine Matrix, so eine Raum-Zeit-Matrix. Die trifft man an verschiedenen Stellen, im CSCW trifft man die und die ist einfach wert, sich auch mal anzuschauen. Und das ist auch eine ganz gute, finde ich, so gedankliche Übung, sich da für die einzelnen Kästchen Beispiele einfallen zu lassen. Ich habe jetzt eine relativ aufwendige Version genommen, die auf diesem Artikel von, weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Grudin 1994 beruht. Der zitiert als die Ursache, den Urheber für diese Matrix, aber es gibt bestimmt noch weiter zurück, zwei Management-Theoretiker, DeSantis und Galluppi, die mit dieser Matrix mal auf jeden Fall schon mal publiziert haben. Es geht um zwei Dimensionen, nämlich Ort und Zeit. Und bei der Zeit ist die Frage, passiert die Lernsituation sozusagen zur gleichen Zeit für alle Teilnehmer in der Lerngruppe oder zu verschiedenen Zeiten? Und beim Ort ist die Frage, passiert das eben am gleichen Ort oder zu verschiedenen Orten? Also hier ist es ganz einfach zum Beispiel. Wir haben eine Lernsituation, hoffentlich jedenfalls, in der wir zur gleichen Zeit, steht fest im Kalender, von 10 bis 12 hier am gleichen Ort, nämlich in diesem Hörsaal, beisammen sind. Das heißt, wir sind genau in dem Kästchen da oben, gleicher Ort, gleiche Zeit, da links oben drin. Und wenn wir jetzt uns Computerunterstützung vorstellen, dann heißt es, dass wir genau in der Situation hier Technik, Software benutzen, um das zu unterstützen. Was wir auch tun, zum Beispiel mit dem PC hier, dem Laptop und dem PowerPoint und der Tatsache, dass da was mit aufgezeichnet wird. Also wir haben Computerunterstützung hier im Kursraum. Und wenn man irgendwelche Vorführungen macht, alles das ist Computerunterstützung im Kursraum. Wenn ich jetzt, gehen wir mal die obere Zeile rüber, an einen anderen Ort gehe, dann kann man noch unterscheiden, das ist das, was in dem Grudin-Artikel steht und was nicht immer gemacht wird, ob dieser andere Ort sozusagen festliegt, ob ich den kenne oder ob der vollkommen unbekannt ist. Also zum Beispiel haben Sie vielleicht schon erlebt, bei Rechnernetze-Vorlesungen gab es sowas, wenn der Hegering die gehalten hat, der hält die zum Beispiel in Garching draußen in dem Hörsaal und die wird parallel in einem anderen Hörsaal hier in der Innenstadt sozusagen über Videolink übertragen. Es findet die gleiche Zeit statt, das Publikum ist ihm auch über Videokamera zugeschaltet und er kann dem Publikum in München zum Beispiel auch Fragen, Antworten geben und umgekehrt das Publikum in München natürlich auch Fragen. Also verschiedener Ort, vorhersehbar, gleiche Zeit und natürlich computergestützt. Wenn wir nicht wissen, wo das ist, das wäre so ein Beispiel, wenn wir das im Internet streamen, die Vorlesung, aber als Livestream, der dann eben nach Ende der Vorlesung auch wieder weg ist. Das heißt, ich muss mich zu einer bestimmten Zeit da hinsetzen, dann läuft die Übertragung der Vorlesung und danach ist weg. Das kann ich aber auch zum Beispiel zu Hause oder in der Mensa oder sonst wo machen. Wenn wir jetzt die nächste Zeile anschauen, verschiedene Zeit. Wir sind am gleichen Ort zum Beispiel. Also es gibt am gleichen Ort zu verschiedenen Zeiten und nach einem festen Stundenplan, nach festen Zeitplan hier zuerst mal, gibt es Computerunterstützung. Man könnte sich also vorstellen, dass zum Beispiel, wäre ganz praktisch, muss ich sagen, die Technik hier, der Beamer und PC oder sowas, oder bestimmte andere Technik, die man braucht, automatisch geschaltet wird. Wenn ich reinkomme, weiß, von 10 bis 12 ist eine Vorlesung oder eine bestimmte Unterstützung gebraucht, wird der Beamer, Internetzugang, Rechner, dann wird das von vornherein bereitgestellt. Oder eine Aufzeichnung, ist hier auch diskutiert worden, dass die Vorlesungen eben automatisch aufgezeichnet werden, dass ich nicht das selber dafür sorgen muss, sondern dass das nach einem Stundenplan technisch gemacht wird. Wenn ich an einen anderen Ort gehe, dann kann ich, das ist ein bisschen vielleicht exotischer, vielleicht fallen Ihnen noch bessere Beispiele ein, aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass eine Vorlesung, so wie sie vorher eben die Rechnernetze-Vorlesung in einem anderen Raum übertragen würde, dass sie zu einer anderen Zeit zum Beispiel nochmal wiederholt wird für Leute, die dort keine Zeit hatten. Wenn sie sowieso aufgenommen wird, dann kann man sie natürlich auch abspielen, wobei natürlich verloren geht, dann Fragen zu stellen. Und wenn es an ganz verschiedenen Orten ist, dann kann ich also zum Beispiel gestaffelte Wiederholungen machen. Ich kann das alle Stunde oder alle 2 Stunden die Vorlesung spielen und jeder kann die dann eben anschauen. Das also muss ich nicht zu dem Zeitpunkt da sein, wo sie gehalten worden ist, aber ich muss mich an den Stundenplan halten. Gibt es zum Beispiel Online-Sprechstunden, wäre auch sowas, also Chat-Sprechstunden, was ja sehr häufig im E-Learning passiert. Mein Professor oder Übungsleiter oder so steht zur Verfügung am Freitag von 9 bis 10, da gehe ich in einen bestimmten Chatroom und habe dort Zugriff auf auf die Ressource sozusagen seiner Antworten. Ja, und das Letzte ist zu verschiedenen Zeiten. Das kann man auch sich am Ort vorstellen, wenn man zum Beispiel Public Displays hat, so schwarze Bretter, die elektronisch realisiert sind, die zum Beispiel aktuelle Neuigkeiten sowie die News auf unseren Webseiten übertragen, dann haben wir natürlich technische Unterstützung zu einer beliebigen anderen Zeit, aber an einem bestimmten Ort, ich muss zu dem Display hingehen. An vorhersehbaren, festgelegten anderen Orten, also ich gehe zum Beispiel an Arbeitsstationen, es kommt ein bisschen ab, weil die PCs immer allgemeiner werden, aber es gibt immer noch so Situationen, wo es spezielle Lernarbeitsplätze gibt, spezielle Lernlabors, in denen bestimmte Infrastruktur da ist, also zum Beispiel, wenn man irgendwie die Bedienung von Geräten lernen will, dann ist da zum Beispiel, was weiß ich, ein Videoschnittplatz oder so, dann ist da eine bestimmte Peripherie dran und ich kann nur in bestimmten Situationen da dran. Ja, und das Extrem wieder, beliebiger Ort, beliebige Zeit, wäre zum Beispiel eben so ein Podcast von der Vorlesung, den ich mir irgendwann anschauen kann, wo auch immer auf der Welt, oder auch ein Diskussionsforum, an dem ich eben auch, wenn ich jetzt gerade in Amerika bin, teilnehmen kann. Und die Zeitverschiebung zum Beispiel auch gar keine Rolle spielt dabei. Also man sieht schon, dass das eine relativ mächtige Kategorisierung von Dingen ist, die man da machen kann. Eine Unterscheidung ist wichtig dabei, weil wir die dann nächste Woche vor allem brauchen werden, zwischen der Situation, dass der Computer sozusagen nur eingesetzt wird, um vor Ort und eine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation zu unterstützen, und die anderen Situationen, die logischerweise viel häufiger sind, wo der Computer gleichzeitig das Medium für die Kommunikation ist. Und wie man schon an diesen Flächenaufteilungen sieht, ist es so, dass die Computer mediierte, also mediated Kommunikation, natürlich irgendwie der größere Bereich ist, und dementsprechend ist es auch das, was man sehr, worüber man sehr viel trifft, sehr viel Literatur gibt. Das hier oben in einem bestimmten raumzeitlichen, ganz eng begrenzten Umfeld, das heißt, wir haben die Leute alle an einem Platz, in einem Raum, um dort vernünftige Unterstützung zu bieten, das ist noch gar nicht so furchtbar stark. Das beschränkt sich im Moment auf Präsentationstechnik eigentlich, aber das ist natürlich auch gerade ein Bereich, in dem relativ viel aktuelle Forschung passiert und wo wir eben auch versuchen, gerade ein bisschen dazu beizutragen. Das sind jetzt nicht die einzigen Dimensionen, wie ich CSCL-Anwendungen einordnen kann. Es gibt weitere, zum Beispiel die Frage, jetzt habe ich da so Vorlesungen als Beispiele genommen. Das wäre eine schöne Übung, das jetzt auf stärker kollaborative Situationen noch auszurichten. Bei den Vorlesungen ist die einzige Kollaboration, vielleicht ich will Fragen stellen dazu. Es gibt auch verschiedene Modelle. Ich kann Fragen an den Dozenten stellen, ich kann Fragen unterhalb der Studierenden sozusagen austauschen. Hast du das verstanden oder sowas? Oder ui, ich habe da im Web was gefunden, das passt dazu und ich broadcaste das an alle. Also das sind schon kollaborative Dinge, auch bei der Vorlesung oder bei so einem reinen Wissenstransfermodell zunächst dabei. Aber es ist natürlich die Frage einfach, ist die Grundidee, wie in der Vorlesung, Wissen wird asymmetrisch verteilt vom Sender zum Empfänger, oder ist es symmetrisches Bilden von gemeinsamen Wissen? Dann die Direktivität, das hat was mit der Zentralisierung zu tun. Gibt es eine Person, die das steuert, oder ist das eine Selbststeuerung? Wie lange dauert es? Also ist das jetzt was, das jetzt bloß ein Tag läuft, oder ist das eine langfristige, vielleicht lebenslange Beschäftigung, was ja bei Webanwendungen durchaus gibt. Dann die Sozialform einfach, ganz klar, Art und Größe. Und das Wissensziel, ist das jetzt, will ich was lernen oder will die ganze Gruppe vorwärts kommen? Das ist ja auch ein großer Unterschied. Ja, diese Folie oder stammt eigentlich aus dem Buch, aus dem Kompendium, das ich vorher zitiert habe. Ist also auch daraus bloß gescannt, lehnt sich auch wieder an den Artikel an, wird bloß zitiert. Was man an der Folie sehen kann, erstens mal, ist, dass da ganz furchtbar viele Begriffe drin vorkommen, die uns allen nichts sagen, die auch mir nicht viel sagen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Beispielsysteme und insbesondere im akademischen Bereich, aber auch Beispielsysteme, die in einem bestimmten Anwendungsbereich in der Firma mal eingeführt wurden und die dort laufen. Und man hat überhaupt keine Chance, dann einen Überblick über alle diese Systeme zu finden. Und es ist auch nicht so, dass es so richtig diese marktführenden Systeme tatsächlich gibt. Also ein paar sind halt bekannt, was weiß ich, das BSCW oder so, das wir vorher hatten, das steht schon da oben. Aber es sind insgesamt, ist das eine große, bunte Vielfalt. Und man sieht hier sozusagen so einen Fächer an möglichen Kollaborationsunterstützungssystemen, also zum Beispiel eine Projektarbeit, in dem Arbeit im Team unterstützt wird, oder so ein soziales Netzwerk, was Sie ja nun, denke ich, intensiv kennen aus verschiedensten Web 2.0-Anwendungen. Und ich muss jetzt gar nicht einzeln durchgehen, die verschiedenen Dinge. Die reinen E-Learning-Plattformen sind eher da oben angesiedelt, also Lernszenarien oder ein virtuelles Klassenzimmer, über die wir jetzt gleich nochmal genauer reden werden. Und was man merkt, ist, dass eigentlich CSCW und CSCL ganz schwer voneinander abzugrenzen sind. Es gibt bestimmt Dinge, die sind eindeutig Lernanwendungen, aber andererseits Dokumentenmanagement spielt eben letztlich, obwohl es eigentlich zu CSCW gerechnet wird, natürlich in Lernanwendungen auch eine Rolle. Das heißt, im Prinzip ist das schon ein technologischer großer Raum, der Computerunterstützung für Kollaboration bedeutet. Naja, und jetzt wollte ich noch ein paar spezielle Fragen sozusagen angehen, bewusst relativ schnell, weil das nun Dinge sind, die für uns Informatiker an vielen Stellen eigentlich ziemlich selbstverständlich sind. Also das eine mal die Frage, was gibt es denn an Koordinationswerkzeugen überhaupt? Also wenn ich jetzt computergestützt Koordination erzeugen will zwischen Menschen, was kann ich denen bieten, dass sie sich untereinander abstimmen, absprechen können. Ja, auch wieder so eine schöne Matrix, das kann natürlich asynchrone oder synchrone Kommunikation sein, was abhängig ist natürlich von der generellen Lernsituation, die ich unterstütze. Also meine Lernanwendung, meine CSCL-Anwendung ist ja in dieser großen Matrix, in dieser Raum-Zeit-Matrix irgendwo angeordnet, die deckt da ja einen bestimmten Bereich ab. Zum Beispiel, ich will eben in den Extremfall gehen, es soll komplett asynchron und an beliebiger Zeit zu beliebiger Zeit funktionieren, am beliebigen Ort, Entschuldigung, dann werde ich natürlich hier in der linken Spalte sein müssen. Wenn ich jetzt sage, es gibt bestimmte feste Kurszeiten, zu denen die Leute anwesend sein müssen, dann werde ich mich eher in den Bereich synchrone Kommunikation bewegen. Wird zumindest eine Rolle spielen drin, während es in dem anderen Fall gar keinen Sinn macht. Und auch wie groß die Gruppe ist, macht natürlich einen Unterschied. Was dann tatsächlich darunter aufgeführt ist, sollte jetzt eigentlich für einen Informatiker oder auch jeden anderen, der ein bisschen moderne Kommunikationstechnologien kennt, nicht so aufregend sein. Ich habe halt verschiedene Modalitäten, verschiedene Medien, schriftlich, Text, Audio, Video. Und je nachdem gibt es halt bestimmte Dinge, die sich gut eignen. Asynchron ist besonders E-Mail oder irgendwelche Newsgroups oder auch Foren geeignet. Synchron kann ich mit Chat arbeiten, Instant Messaging oder mit Konferenzsystemen verschiedener Art. Das Ganze ist, wie gesagt, nur im Bereich Computer-Mediated Communication wirklich interessant. Es macht natürlich vergleichsweise weniger Sinn, wenn die Leute im gleichen Raum sind, dort einen Chat aufzumachen. Also kann schon auch funktionieren manchmal, aber zumindest wenn sie eng zusammenarbeiten, ist in der Regel kein großer Gewinn dabei. Eine Sache ist interessant, in Kleingruppen mit höchstens 10 Teilnehmern, ein Begriff, den man vielleicht vorher nicht so getroffen hat, nämlich die Awareness. Awareness heißt also sozusagen ein gewisses Bewusstsein zu bilden darüber, was denn in der Gruppe passiert oder was auch andere tun. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Zustand eines Teilnehmers anzeigen. Und das ist eine Sache, die wir in natürlichen Kommunikationssituationen sehr häufig haben, wo jemand zum Beispiel die Hand hebt. Das ist so ein typisches Symbol. Oder auch nur durch seine Gestik und Mimik, oder dass er schon mal irgendwie anfängt, sich zu räuspern oder ein paar Worte zu sagen, klar macht, dass er jetzt reden will, also ein Rederecht hat. Das muss ich dort natürlich irgendwie abbilden und zum Beispiel durch verschiedene Icons oder Ähnliches. Dann ist der Kontext eines Teilnehmers, also zum Beispiel, denken Sie an Skype, die Frage ist, jemand an den breitbandigen Internetanschluss oder ist über seinen Handyanschluss zugeschaltet, das macht natürlich einen Unterschied, was man vielleicht erkennen sollte, dass man mit dem richtig umgeht. Oder auch die Rolle ist, der Moderator ist auch sowas, was bei Skype übrigens deutlich zu erkennen ist. Dann bei gemeinsam genutzten Objekten, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie parallel an einem Dokument arbeite in der Gruppe, möchte ich natürlich wissen, was ist das für eine Version? Ist das die aktuelle Version? Jemand hat was daraus geändert? Ist das meine? Auch das ist so eine Awareness, dass ich zunächst mal sehe, überhaupt das Dokument ist da und in welchem Status. Aber auch der Gruppenzustand selber. Also wenn Sie an solche Dinge denken, wie diesen Lebenszyklus von der Gruppe vorher mit dem Storming und Norming und so weiter, Forming, Storming, Norming, Performing, dort gibt's für die ganze Gruppe gibt es einfach bestimmte Phasen. Man kann zum Beispiel Phasen auch haben in dem Ablauf, über Skripte werden wir nächste Woche reden, wo man sagt, jetzt wird diskutiert, ist ein Einzelvortrag von dem und dem. Und dass die ganze Gruppe sich in dieser Situation befindet, ist eine Sache, die man der Gruppe natürlich auch bewusst machen will, die zum Beispiel in der Oberfläche irgendwie sichtbar sein muss. Bis dahin, und da werden wir vielleicht nächste Woche Beispiele haben, dass man auch sozusagen den Verlauf der Diskussion in der Gruppe auch visualisieren will. Ja, und auch natürlich, wenn ich eine Datei verschiebe oder irgendwas selber mache, dann will ich natürlich diese Aktivität auch sehen. Und wenn ein anderer vor allem das tut, dann soll ich das auch erkennen können. Das ist gar nicht so einfach bei, sagen wir, weit gestreuten Systemen, das heißt, ziemlich viel langsame Internetverbindungen hat. Ja, zur Kooperation gibt es natürlich die Geschichte, dass ich einfach eine gemeinsame Objektverwaltung habe. Das ist relativ einfach, da braucht man, glaube ich, gar nicht so viel drüber sagen. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, das gemeinsam zu editieren, wird es deutlich komplizierter, als man das sonst gewöhnt ist. Weil wenn Sie jetzt sagen, Sie nehmen ein normales Werkzeug, einen normalen Texteditor oder ein Textverarbeitungssystem wie Microsoft Word oder so ein System wie PowerPoint, um eine Präsentation zu arbeiten, dann haben Sie standardmäßig als Unterstützung durch die Betriebssysteme ja nur zur Verfügung, ich kann jetzt dieses Dokument freigeben zur Benutzung durch irgendeine Anwendung. Und dann ist irgendein Benutzer dran und hat diese Anwendung komplett und dieses Dokument in dieser Anwendung komplett für sich. Sie kennen diese schöne Fehlermeldung, Dokument so und so wird zurzeit vom Benutzer so und so bearbeitet, möchten Sie es schreibgeschützt öffnen. Sowas schreibt einem Office des Öfteren. Und das heißt, einer darf nur schreiben. Das ist in kollaborativen Umgebungen natürlich was, das man in der Regel nicht haben will. weil ich will zum Beispiel eine lange Liste von Dokumenten haben, von Einzeldokumenten und in denen Unterpunkte und will eigentlich die Grenze zwischen Gesamtdokument und den Dateien des Dokuments ziemlich aufheben und sage ich, an dem Paragraph schreibe ich jetzt weiter und währenddessen kann einen anderen Paragraphen jemand anders weiterschreiben. Das heißt, ich brauche feingranulare Sperr- und Zugriffsmechanismen. Das ist eine der Arbeiten sozusagen, die da richtig drin steckt in einer guten Kooperationsumgebung, also was das wirklich dazukommt. Und das ist natürlich auch nicht so furchtbar schwierig zu realisieren ist, aber doch neue Anforderungen hat. Dann machen mehrere Leute Dinge gleichzeitig. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass das als mehrere Cursors sichtbar wird, dass man verschiedene Dinge deuten kann. Jeder hat seinen eigenen Cursor, der mit dem sozusagen in dem gemeinsamen Dokument angezeigt wird, wenn jemand redet, worauf er gerade Bezug nimmt. Und auch sowas wie man das Rederecht oder auch Änderungsrecht, was man in Sitzungen so hat, also einer ist jetzt sozusagen dran, dass er was zum Beispiel an die Tafel geht und dort was hinschreibt, was man so Floor Control nennt, auch das muss man natürlich in solchen Kooperationswerkzeugen unterstützen. Also wer ist jetzt derjenige, der tatsächlich was ändert? Also auch wenn feingranularen Änderungen möglich sind, ist es ja trotzdem, soll es ja nur übersichtlich sein, was eigentlich passiert. Da gibt es auch noch einen Begriff, der nennt sich Application Sharing. Das ist sozusagen eine abgespeckte Version dessen, was man wirklich haben will. Ein kooperativer Editor ist wirklich eine sehr elegante und gute Lösung, die aber eine Spezialentwicklung ist. Und Application Sharing heißt, ich habe Anwendungen, die eigentlich für Einzelbenutzer gedacht sind und auf denen kann ich gemeinsam arbeiten. Also zum Beispiel das Microsoft Office-Paket und das wird, ich habe jetzt eine Telekonferenz, in der ich gemeinsam ein Word-Dokument aufhabe und auf dem arbeiten kann. Und ich muss dann explizit sagen, jetzt darf der Nächste auf diesem Word-Dokument schreiben und kann das übergeben. Da gibt es also traditionell ist eine Unterstützung, die auch von Microsoft in dem Fall stammt, zum Beispiel das NetMeeting. Gibt es auch andere Lösungen natürlich. Läuft im Prinzip noch auf den, ich glaube auf Vista ist nicht mehr standardmäßig dabei, bei XP ist es sogar noch standardmäßig, glaube ich, mitinstalliert. Also ist eine weit verbreitete Anwendung, gerade im kommerziellen Bereich. Was ist denn das Grundproblem eigentlich? Wenn ich jetzt mir überlege, ich setze mich vor so ein System, dann will ich ja irgendwas tun. Das heißt, ich habe einen Arbeitsablauf, den ich einerseits durchführen will, andererseits gibt es jemand, der mir was vorgibt. Und diese Systeme haben in dem Moment, wo ich ganz strenge Vorgaben mache, ganz strenge Rechte vorgebe, ganz feingranulare sogar, haben die immer so ein bisschen die Tendenz, dass ich sozusagen in einem ganz engen Bereich nur agieren kann. Das heißt, ich setze mich an das System und mir wird komplett gesagt, was ich jetzt als nächstes zu tun habe. Was eigentlich nicht typisch ist für so eine Gruppenkollaboration, wo ich mich hinsetze und sage, hey, ich hatte jetzt eine Idee, jetzt machen wir was ganz anderes. Sondern es wird relativ eng vorgegeben, da ist dieses Dokument, an dem ist die nächste Aufgabe zu tun, die und die Rechte hat man. Und ich darf es vielleicht auch erst machen, wenn der andere mit seiner Arbeit fertig ist und das übergeben hat. Das heißt, ich bin da sehr stark beschränkt, ist die Interaktion also zum Teil doch eingeschränkt, was nun letztlich bedeutet, dass ich mit diesem Vorgehen alleine eben nicht zurechtkomme, sondern dass ich eine Kombination verschiedener Medien brauche. Also einerseits so eine Dokumentablage und Status und kooperative Editoren und andererseits informelle Kooperationsmechanismen wie eben Chatrooms, E-Mail oder generell Messaging außenrum. Ja, und deswegen gibt es solche komplexen Anwendungen, an denen ist sehr viel gearbeitet worden, die nun alle diese Elemente versuchen zusammen zu kombinieren. Und das sind kooperative Lernräume, wobei wir jetzt von rein computervermittelten kooperativen Lernräumen reden, darum nochmal also diese Erinnerungsbalken in der Farbe für Computer-Mediated Communication, in denen eigentlich bloß diese Koordinationshilfsmittel, die wir vorher gesehen haben, also Awareness-Hilfsmittel, Access-Control, Floor-Control, realisiert werden und kombiniert werden mit Kooperationshilfsmitteln, zum Beispiel mit gemeinsamen Datenablage und Kommunikationshilfsmitteln wie Chatfenstern und Ähnlichem. Ja, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die schon relativ früh auch experimentiert worden sind. Zum Beispiel gibt es den BSCW, auch ein BSCL, das dafür funktioniert. Das ist ein virtueller kooperativer Raum, soll das da heißen, kooperativer Lernraum, VKL. Ein Klassiker, der also schon deutlich über 10 Jahre alt ist, das XAIL, ein kanadisches System, bei dem man das System sozusagen für kollaboratives Wissensbilden einsetzen kann, weil ich einen privaten Arbeitsbereich habe, einen öffentlichen, und wo ein interessantes Feature drin ist, nämlich dass ich den Lernprozess für die ganze Gruppe unterstützen kann. Oder das Habanero, was zum Teil also auch im militärischen Bereich verwurzelt ist. Ich glaube, wir müssen die Systeme nicht im letzten Detail irgendwie alle auflisten, da gibt es ganz viele. Ich habe ein paar ganz wenige Beispiele mir rausgesucht, bloß damit man einen Eindruck kriegt. Und zwar möchte ich eins ganz kurz erklären, das ist jetzt gerade auf der Liste drauf, das ist das Vital. Und möchte ein kleines bisschen in sozusagen halbwegs aktuelle virtuelle kollaborative Lernräume einsteigen, nämlich 3D-Lernräume. Da habe ich auch 2 Folien dazu. Ja, was ist das Vital? Das stammt auch wieder von der GMD, IPSI, wobei das jetzt kein großes Wunder ist, dass das dann in diesen Büchern auch betont wird, weil in Deutschland eben in dem Bereich da sehr viel gearbeitet wird und die Autoren und Herausgeber dieses Buchs eben dort auch letztlich herkommen aus der Gruppe. Da gibt es verschiedene Systeme, die entwickelt haben. Also das Vital ist nur eins aus einer ganzen Generationsfolge. Dort haben sie eine virtuelle Lernwelt, die Möglichkeit, Hypermedia-Dokumente anzulegen und zu bearbeiten, parallel auch Audiokommunikation zu betreiben. Es gibt wirklich richtige Awareness-Funktionen. Das heißt, sie haben einen Pointer mit einem Bild, wo man sieht, wer zeigt jetzt eigentlich auf was. Es gibt einen Chat, Audio habe ich schon gesagt. Und ich habe auch die Möglichkeit, verschiedene Räume zu definieren. Also einen öffentlichen Raum, sowas wie einen Hörsaal, und einen privaten Raum oder auch eine Gruppe, wo ich jemand einladen kann, zum Beispiel nur eine Person, oder wo auch Gruppen sich zusammentun. Und das muss man sich also ungefähr so vorstellen, dass es hier also verschiedene Orte sozusagen gibt. Das ist die Umgebung, also es ist eine Welt hier, ja, die Welt World 2, und in der gibt es verschiedene Orte, das sieht man, das sind so Häuschen, große und kleine. Jeder hat sein Zuhause, das ist mein privater Arbeitsbereich. Dann gibt es einen Diskussionsraum, in dem momentan keiner ist. Und es gibt einen großen Hörsaal, das Auditorium, in dem sind verschiedene Leute drin. Und besteht auch wirklich Awareness sozusagen, wer das ist. Man versucht, die wirklich zu identifizieren als Personen. Das heißt, ich habe die Namen von denen, ich habe Fotos von denen. Ich kann mir so vorstellen, wer das wirklich ist, auch wenn ich die im täglichen Leben treffe, auf dem Weg zur Kantine, dann kann ich die wiedererkennen. Die Rollen werden unterschieden, es gibt zum Beispiel einen Trainer und die Learners. Und hier gibt es natürlich klassischen Inhalt hier, also das ist jetzt, in dem Fall geht es um Fahrstunden, das ist jetzt gar nicht wichtig. Im Prinzip Inhalt, so wie wir es auch kennen. Aber Sie sehen, dass die Leute dort Pointer haben, die mit ihren Gesichtern sozusagen markiert sind. Man sieht, wer darauf deutet, und die beiden können jetzt darüber zum Beispiel reden. Das heißt, dort oben ist ein Fenster im Auditorium, das ist also jetzt in dem großen Hörsaal, stellt der Jörg zum Beispiel eine Frage, warum es hier keine Verkehrszeichen gibt. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das heißt, hier wird passiert ein Dialog mit Fragen zu diesem Lerninhalt, der da läuft. Also das ist jetzt ein Versuch sozusagen, wirklich das gemeinsame Arbeiten an einem multimedialen Lerninhalt komplett zu unterstützen. Ja, und ich habe versprochen, dass ich in die 3D-Welten auch noch reinschauen will. Das ist so ein bisschen von Second Life und Konsorten natürlich inspiriert. Basiert in dem Fall auf dem Sun Wonderland Framework. Das wäre eine 3D-virtuelle Lernumgebung, wo Leute wirklich eine Landschaft betreten sozusagen. Das sind also Avatare für Lehrende und Lernende, die sich dort gemeinsam bewegen, die ihre Aufgaben dann als Tafeln in dieser Lernwelt finden und dann an bestimmte Stellen hingehen, womit das mit den Räumen natürlich noch viel plastischer wird, wo sie dann auch zum Beispiel Aufgaben gemeinsam lösen müssen. Also hier zum Beispiel wird ein Memory Game gespielt gemeinsam, das wirklich also ein Rollenspiel ist, oder ein Rollenspiel, ein Spiel, wo man eben abwechselnd drankommt, Spielzüge machen muss. Oder hier ein gemeinsames Spiel, bei dem man ein Puzzle lösen muss, wo man sich dann eben auch darüber unterhält. Da kann man Audio- oder Chatverbindung zwischen den Personen haben. Könnte das Teil jetzt dahin passen? Ich kann das Teil zeigen, ich kann das Teil auch in die Hand nehmen und kriege auch Belohnung innerhalb dieser virtuellen Welt. Das heißt, man versucht sozusagen noch eine stärkere Immersion dort zu erzeugen. Oder eine ähnliche Situation, die zum Beispiel in dem CHIME ist von der Columbia University, wo man auch die mit einem, sagen wir, grafisch noch mehr Aufwand eigentlich versucht, die virtuellen Lernräume ganz nah an die Situation von realen Lernräumen hinzubringen. Das heißt, wir haben auch hier Avatare, die da drin stehen, und wir haben wirklich sowas wie Projektionsflächen, die so aussehen wie Projektionsflächen, auf denen die Projektionen laufen, die sogar eben in dem 3D-RAM dann irgendwie perspektivisch verzerrt sind, bis ich wirklich davor stehe und die richtige Perspektive habe. Ich Räume mit Türen habe, durch die ich durchgehen kann und damit sozusagen alle die gleichen Elemente im Prinzip, die man in dem Vital auch hatte. In so einem Raum kann natürlich einer dann eine Präsentation halten und es passieren Fragen drüber, die dann eben in so eine 3D-Welt übersetzt. Wobei es meines Wissens noch eine relativ ungeklärte Frage ist, ob die 3D-Immersion jetzt tatsächlich so stark wirklich zum Lerneffekt beiträgt. Also das Ganze ist, muss man wirklich sagen, sehr am Rande einfach der Forschung. Da wird sehr viel noch experimentell gearbeitet und es sind wenig wirklich im großen Umfang praktische Experimente damit gemacht worden. Ja, für heute bin ich am Ende. In der nächsten Woche wollte ich, wie gesagt, weg von diesen rein virtuellen Welten und die Computerunterstützung von realen Lernsituationen ein bisschen stärker rangehen. Dankeschön.